Guten Morgen zusammen. Hey, das Lied, das wir gerade gesungen haben, der letzte Satz, deine Liebe ändert das Leben von mir, dann möchte ich heute Morgen nachgehen. Letzten Sonntag oder Ostern hat Sabine und Michael mega eindrücklich gezeigt, was passiert, wenn das, was uns dreckig macht, kann losgelassen werden. Und was ich heute weitermachen möchte, ist eigentlich dort, wo wir aufgehört haben. Ich will schauen, was passiert, wie das Leben aussieht, wenn man nach Ostern weiterlebt. Wir haben manchmal so ein bisschen die Eigenschaft, dass wir beim Kreuz bleiben stehen. Und dann ist Ostern, das finden wir auch noch klar, und irgendwie bleiben wir dort stehen. Und ich will, was heisst das, wenn wir weiterleben nach einem zerrissenen Vorhang? Was bedeutet das? Dort möchte ich heute weitermachen. Das Lustige war, heute wäre ja noch Chosen-Gottesdienst. Und im Chosen kommt die Situation vor, wo Jesus die Geschichte aus Lukas 4, 14 bis 30, wo Jesus frisch hat angefangen zu predigen. Er ist getauft worden, er ist in die Wüste gegangen, er hat die ersten Wunder gemacht. Und dann ist er in Nazareth, in der Kirche, wo er ist gross geworden, ist er hergestanden und hat angefangen zu predigen. Und ich lese euch jetzt vor, was er dort vorliest. Die Bibelstelle, die er vorliest, ist in Jesaja 61, 1 bis 2. Und er liest: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Dann macht er die Rolle zu, dann schaut er die Leute an und dann sagt er, heute, hier, ist das Wort Wirklichkeit geworden von euren Ohren und von euren Augen. Dann haben alle gefunden, leck, das tönt jetzt noch gut. Und dann haben sie ihn angeschaut und dann hat es langsam angefangen zu kippen. Dann ist die Realität gekommen und haben sie gesagt, ja, aber Jesus haben wir kennt, seit er klein ist. Die Realität und die Fakten, sind, den kennen wir ja, der ist ja mit uns aufgewachsen. Und dann haben sie gesagt, und eigentlich, seine Herkunft ist ja ein bisschen zweideutig. Das mit dieser Vaterschaft, da sind wir auch nicht ganz sicher, wie das war. Und dann schaut Jesus sie an und sagt, gell, kein Prophet gilt etwas an dem Ort, wo er ist aufgewachsen. Und was dir jetzt weint, ist, dass ich die gleichen Wunder mache, wie ich in Kapernaum gemacht habe. Und dann erzählt er die Geschichte und sagt, zu der Zeit von Elia hat es in Israel während der grossen Hungersnot viele bedürftige Witwen gegeben. Aber der Elia ist zu einer Witwe aus dem Gebiet Sidon, zu einer Ausländerin im Ausland geschickt worden. Und es hat viele Aussetzungen gegeben. Und er ist zu einem, der Naaman, ein syrischer Heerführer, der Aussatz hatte, der ist geheilt worden und nicht die in Israel. Dann passiert etwas, denn in dem Moment hat Jesus eine Linie überschritten. In dem Moment hat er eine Linie überschritten von den Leuten, die sie da waren. Dass sie so verrückt wurden, dass sie ihn genommen haben, aus der Synagoge rausgezogen haben und ihn wollten über Klippen abstürzen. Und ich habe mich gefragt, was war es denn gewesen? Welche Linie war es gewesen, die er überschritten hat? Und wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, es gibt auch Linien, die ich ziehe zwischen mir und Gott, wo mich trennen von Gott. Und ich werde das jetzt schnell anschauen. Das ist der Vers, den wir vorhin gelesen haben. Wenn wir schauen, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist, was Jesus da macht, ist, er nimmt auf das Gnadenjahr Bezug. Es gibt ein Gnadenjahr, ein Erlassjahr oder ein Jubeljahr. Wisst ihr, warum dass ich das weiss? Ich bin im September 22, 49 geworden. Und wenn man 49 wird, dann wird 50, das wird eine recht grosse Zahl. Und dann, ich weiß nicht mehr genau wieso, auf jeden Fall ist mir irgendwann mal in den Sinn gekommen, dass es irgendwo eine Bibelstelle gibt, wo Jesus über 50 Jahre redet. Dann dachte ich, ja gut, wenn denn nicht, jetzt, wenn denn. Und dann habe ich die nachgelesen. Und was mega cool ist, ich muss mir vorstellen, Jesus hat das Volk Israel, ein Volk, das versklavt war, jahrhundertelang. Nimmt er. Also, ihr Wert ist über Jahrhunderte definiert worden, aufgrund von dem, was sie leisten konnten. Ihre Existenzberechtigung war die Leistung. Jetzt nimmt er die, führt die aus Ägypten raus, geht mit ihnen in der Wüste an Berg Sinai. Etwa nach 2 Monaten ist er dort. Und dann geht er mit Mose zusammen und sagt, schaut, ihr wisst, wie es ist, Sklaven zu sein unter dem Pharao. Und jetzt erzähle ich euch, wie es wird sein in meinem Königreich. Und das Erste, was er sagt, in den 10 Geboten, ist, als Erstes bekommst du mal einen Tag frei in der Woche. Stell dir das mal vor. Du hast die ganze Zeit gearbeitet, jetzt kommt und sagt, einen Tag frei, weil du brauchst es, weil du sonst vergisst, dass du nicht da bist, um zu leisten. Damit du kannst nachher studieren, wer du eigentlich bist. Und dann sagt er im 3. Mose 25, könnt ihr das nachlesen, sagt er, du brauchst nicht nur einen Tag pro Woche frei, sondern alle 7 Jahre gibt es ein Sabbatjahr. Und im Sabbatjahr musst du nicht säen und du tust nicht ernten, sondern du lebst von dem, was einfach wächst. Und das ist jetzt meine Interpretation, dass er wie mit ihnen sagt, schau, du wirst lernen, weil du mit mir unterwegs bist, dass ich dich versorgen kann in dem Jahr, wo du nicht säst und nicht erntest. Und dann sagt er, und nach 50 Jahren, nach 7 mal 7 Jahren, also nach 49 Jahren, im 50. Jahr gibt es ein Erlassjahr. Und das Erlassjahr ist das, dass wenn du durch Entscheidungen, die du gemacht hast, durch Umstände, die sind passiert, wenn du hast müssen Land verkaufen, wenn du hast müssen Schulden machen, wenn du bist versklavt worden, weil du hast müssen deine Arbeitskraft verkaufen, weil du sonst nichts hast gehabt, dann wird dir das zurückgeben. Müssen Sie sich das vorstellen. Also du hast, seine Idee war die, dass wenn du Land verloren hast, ist es wieder zurückgegeben worden im 50. Jahr. Wenn du versklavt bist worden, bist du wieder frei worden im 50. Jahr. Wenn du Schulden gemacht hast, sind dir die zurückgezahlt worden. Also sind die dir erlassen worden. So. Ich finde, das ist gewaltig. Und das Interessante ist, das Volk Israel hat es nie gemacht. Das Lassar hat es nie gemacht. Aber die Vorstellung, dass er ihnen sagt, das ist so, wie das Leben wird aussehen in meinem Königreich. Jetzt auf was nimmt Jesus Bezug? Ich kann das lesen. Jetzt wollen wir das anschauen. Das Volk Israel war im verheißenen Land. Es hat ein paar Richter gehabt, es hat 3 Könige gehabt. Nach dem Salomo ist es bergab gegangen. Nach dem Salomo haben sie sich nicht mehr einig und haben sich aufgeteilt. Und die linke Linie war 10 Stämme nördlich Israel. Also das Land hat sich geteilt. Israel, die haben keinen einzigen König gehabt, der in irgendeiner Form auf Gott gelost hat. Das heisst, sie haben die Stimme Gottes nicht mehr gehört. Sie haben Verheißung, haben sie verloren. Und in dieser Zeit war die Witwe und der Naaman, die Ausländer, die so fest Hunger hatten nach einer Lösung, die sie nicht kennt haben, dass sie zum Gott von ihren Finden sind gegangen und die Lösung der gefunden haben. Und das Nordreich, die anderen 2 Stämme, das waren die, die in diesem Gebiet gewohnt haben, wo der Tempel war. Und bei denen war es so, die hatten ein paar Könige, die auf Gott gehört haben, aber wenige. Und sie mussten miterleben, wie der Nebukadnezar kam und der Tempel hat geplündert und dem Erdboden gleich gemacht. Und sie haben gesehen, wie alles, was ihre Identität hat ausgemacht als Volk Gottes, platt war. Und der Nebukadnezar nimmt sie auf Babylon, und es gibt einen Psalm, der heisst, sie hocken in Babylon am Bach und brüllen um das, was sie verloren haben. Und was jetzt aber das Schöne ist, im Nordreich, die gar keinen König hatten, dort hat Gott Elia und den Elisa und den Jona unter anderem geschickt, um zu reden und zu sagen. Und bei denen, die zu Babylon sitzen, die sind dort und Gott schickt ihnen die Jesaja-Rolle. Der Jesaja schreibt ihnen einen Brief und in diesem Brief steht der Vers, den ich vorhin vorgelesen habe. Er sagt, eure Geschichte ist auf dem Papier zu Ende. Eure Geschichte ist auf dem Papier zu Ende. Aber ich habe meine Versprechen nicht vergessen. Ich bin der, der euch befreien wird, der euch rausholen wird. Ich bin der, der euch wieder in das Jubeljahr einbringen wird. Und schon mal das finde ich wirklich gigantisch, wie Gott einfach treu ist. Jetzt, was hat die Pharisäer so aufgebracht, oder die Leute? Jesus hat sie verglichen mit den zwei Ausländern, die im schlechten Strang gewohnt haben. Und die Pharisäer haben all ihre Identität und ihre Überzeugung, dass sie werden gerettet werden, ist an dem Judas-Strang gehangen. Also sie waren überzeugt, dass sie gerettet werden, weil sie aus dem Strang Juda rauskommen. Und Jesus sagt ihnen, schau, mein Wort, das gilt für dich. Mein Versprechen gilt für dich, aber nicht auf deine Art. Und das war die Linie, die er überschritten hat. Jetzt, welches Problem haben wir? Wenn wir zurückgehen in den Garten, das Problem, das wir haben, ist das, oder sagen wir jetzt die Linie zum Beispiel, die bei mir war, zwischen mir und Gott. Ich muss mein Ohrring abziehen. Das ist schädert. So. Ist die Linie da. Wenn ich nämlich da unten war und mit euch geredet hätte, in der Gruppe wäre das okay gewesen. Aber wenn ich da oben stehe und mit euch rede, dann ist das nicht okay gewesen. Und es geht mir jetzt gar nicht um eine theologische Frage, aber bei mir innen habe ich eine Linie gezogen und ich habe gesagt, Gott, aus irgendeinem Grund hast du es richtig gefunden, zwei Klassen von Menschen zu arbeiten. Und ich habe gar keine Chance, wenn ich eine Frau bin, dann bin ich irgendwie schwach und dann bin ich irgendwie schlechter. Das war meine Überzeugung. Das ist nicht Gott, der das sagt. Aber in dem Moment, wo ich diese Linie gezogen habe zwischen ihm und mir, war mein Zugang zu ihm von meiner Seite her unterbrochen. Und Gott hat mich insofern in meinem Exil abgeholt, dass er mich genommen hat, mit mir einen Weg ist gegangen, dass ich heute hier stehen kann und mit euch reden kann. Und das, was ich sagen da im Garten, was passiert ist, wir haben dort das verheißene Land gehabt. Adam und Eva sind im verheißenen Land gewesen, nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Wunderbar. Und sie haben Gott jeden Tag gehört und haben mit ihm können reden. Und dann kommt die Stimme. Und dann kommt die Stimme, die sagt, schau, ist alles schön und gut, ist alles in Ordnung, aber wenn er es richtig gut wird, mein Gott, dann würdest du dürfen von diesem Baum essen. Und weil du nicht von diesem Baum kannst essen, fehlt dir etwas. Und es ist nicht perfekt. Und in diesem Moment hat Eva eine Linie gezogen. Weil sie hat geglaubt, dass die Stimme wahrer ist als die Erfahrung, die sie mit Gott gemacht hat. Und was passiert, wenn wir eine Linie ziehen? In dem Moment, wo wir eine Linie ziehen, gehen wir einen Schritt ins Exil. Gott geht nie von uns weg. Gott ist immer dort, wo wir sind. Wenn wir jetzt da sind oder dort, wo sein Herz ist, er ist immer schon dort. Aber in dem Moment, wo ich der Lüge von der Stimme glaube, die lügt, bin ich im Exil. Und das Exil sagt mir, alle Last liegt auf meinen Schultern. Ich bin verantwortlich, dass ich das Gnadenjahr erlebe. Ich muss machen, dass es gut kommt. Ich habe die Verantwortung und Gott will oder kann mir nicht helfen. Und warum dass ich jetzt hier die Linie aufgezeichnet habe, ist eigentlich die, dass man sieht, dass Gott eben immer hilft. Ich mache ein Beispiel von der Diara. Diara ist 6, das ist unsere kleinere Tochter. Und letztens habe ich sie ins Bett da. Dann sagt sie aus dem Nichts raus, sagt sie, weißt du, wieso dass ich heute so viel musste schimpfen? Da habe ich gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, wieso dass du heute so viel musste schimpfen. Auf jeden Fall sagt sie mir, weißt du, wenn ich gross werde, will ich eine Mami sein. Und wenn ich eine Mami will sein, dann muss ich schimpfen können. Und darum habe ich das üben müssen.
So, die lachen jetzt. Aber das ist ein Klassiker. Wirklich, jetzt, sie hat recht. Ich habe geschumpfen. Hat sie völlig recht. Und sie schaut mir ab für das, was sie sein will. Jetzt, warum schimpfe ich mit ihr? Ich schimpfe jetzt nicht unbedingt mit ihr, weil ich so ein Machtmensch bin, sondern ich schimpfe mit ihr, weil ich will, dass sie es richtig macht, damit es gut rauskommt. Und ich bin verantwortlich, dass das Kind das Zeug richtig macht, weil es schlecht rauskommt. Seht ihr die Lüge? Ich bin nicht verantwortlich, dass ich gut rauskomme. Das ist mein Papi im Himmel, der verantwortlich ist. Aber weil ich glaube, dass es so ist, mache ich das. Und das zeigt auch aus, wie ich meinen Papi im Himmel sehe. Ich habe das Gefühl, mein Papi im Himmel schimpft mit mir, weil es sonst nicht gut rauskommt. Seht ihr die Leute, was das macht? Und manchmal haben wir das Gefühl, Gott steht da und sagt, du bist dort, da gehen wir zusammen weiter und jetzt strengst du dich bitte an, bis du da bei mir bist. Und wenn denn das so weit ist, dann kommen wir dann nicht her, wo du willst. Stimmt nicht. Und das, was wirklich, wer von uns hat die Woche gehört, ich bin nicht gut, es ist nicht gut, du musst dich mehr anstrengen, du solltest etwas anders sein. Wer hat die Stimme gehört die Woche? Mega einfach, hören wir alle. Aber genau gleich gut können wir die andere Stimme hören. Und Gottes Stimme ist einfach nie, 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 nie die Stimme der Anklage. Wisst ihr wieso nicht? Weil wenn ich die Stimme der Anklage nagelt mich fest an dem Wort, wo ich bin und sagt, du musst dich mehr anstrengen, mit deinen Ressourcen musst du jetzt da die Lösung suchen, weil du bist selber die Schuld. Gottes Stimme ist die Stimme, die anklopft und sagt, schaut, es gibt einen anderen Weg. Gottes Stimme klopft bei mir an. Und dann sagt er, du kennst meine Stimme, ich nehme dich an der Hand und jetzt gehen wir aus dieser Situation raus, die dir nicht gut tut. Und jetzt, wenn ich lernen will, wie ich meine Kinder ziehen kann, ohne dass ich schimpfen muss, dann muss ich lernen, auf die Stimme von Gott zu hören, weil ich keine andere Vorstellung habe davon, wenn ich immer dieser anderen Stimme zuhöre. Versteht ihr, wie ich meine? Und das, was ich schnell zeigen möchte, ist, in dem Moment, wo ich Glück glaube, bin ich im Exil. Aber was die Wahrheit ist, ist, hab keine Angst. Schaut mal, Gott sagt jedes Mal, wenn er mit den Menschen redet, sagt er, hab nicht Angst. Und das Problem bei Lügen, die wir glauben, ist das, dass sie so lange, wir leben in einer Welt, wo so viel erzählt wird, dass wir aus eigener Kraft müssen das erreichen, wo wir dazu bestimmt sind, dass das wie die Wahrheit tönt. Und wenn wir wissen wollen, wo dass wir den Lügen glauben, dann gibt es einen Lügendetektor. Wisst ihr, was der Lügendetektor ist? Überall dort, wo Angst, Scham und Schuld, Angst, Scham und Schuld, ist immer ein Hinweis darauf, dass irgendwo in meinem Leben etwas ist, wo ich entweder bei Gott oder bei den Menschen oder bei mir selber das Gefühl habe, es ist irgendwo eine Lüge drin. Also immer dort, wo Lüge ist, ist die Folge davon Scham, Angst und Schuld. Jetzt, wenn wir aber das hier anschauen, dann ist Gottes Stimme, sagt, meine Schafe. Und wer sind seine Schafe? Alle, weil er ist für alle gestorben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nachher. Also er klopft bei uns an die Tür. Und wenn wir jetzt das schauen, schaut mal das an. All die Menschen, jeder von denen war in irgendeiner Form im Exil. Jeder. Das heisst, vielleicht bist du ein Noah und du bist in der Dunkelheit inne. Und du siehst nicht raus und du brauchst Gottes Stimme, weil er dir sagen wird, wie du das Schiff kannst bauen, das es jetzt noch nicht gibt, eine Lösung, die man noch nicht kennt, für aus dem Exil rauszukommen ins verheißene Land. Oder du bist ein Abraham, der wirklich die Sehnsucht hat, dass man das Gottesreich, das Königreich sichtbar wird und Gott nimmt dich an der Hand und sagt, ich gehöre dir. Wir gehen aus dem Exil ins verheißene Land. Oder du bist ein Jakob, der ganz klare Vorstellungen hat, wie das Leben verlaufen sollte und vielleicht auch Kraft hatte, das umzusetzen. Und Gott nimmt dich an der Hand und sagt, ich zeige dir die Leiter zum Himmel. Ich zeige dir die Leiter zum Himmel und ich nehme dich aus deinem Exil und ich nehme dich ins verheißene Land. Oder du bist der Mose. Der Mose, der so ein Gerechtigkeitsempfinden hatte und so ein Befreier war, dass er im ersten Moment versucht hat, das selber umzusetzen und dann ist er in der Wüste gelandet, weil er Schiffbruch erlitten hat. Und Gott holt ihn zuerst in der Wüste ab und sagt, ich nehme dich. Und dann geht er mit ihm vor den Pharao. Und der Pharao, der so ein bisschen das Zeichen vom Lügen ist, überwindet ihn und er kann nachher ein ganzes Volk in die Freiheit führen, zusammen mit Gott. Oder du bist vielleicht der Joshua. Und der Joshua ist ein ganz gutes Bild, was passiert, wenn wir trainieren, Gottes Stimme zu hören. Der Joshua ist, es hat ein Zelt von der Begegnung im Lager der Israeliten. Und dann hat man herkommen und hat mit Gott reden. Und der Joshua hat so fest trainiert, Gottes Stimme zu hören, dass, wenn er als Kundschafter ins verheißene Land ist, hat er das verheißene Land gesehen. Aber seine 10 anderen, die haben Probleme gesehen und Hindernisse. Und darum möchte ich uns wirklich einladen, für die Stimme von Gott zu hören. Und wir sehen hier, das Leben im Königreich ist nicht einfach einfach, aber es ist lebendig. Und es ist mit Gott zusammen machbar. Und etwas, was mega cool ist, wenn ihr schaut, die Linie von Israel, sie sind verschleppt worden von den Assyrern. Die Assyrer hatten die Hauptstadt zuoberst oben dort in Ninive. Und etwa 60 Jahre bevor sie verschleppt wurden, hat Jesus den Jona genommen, hat ihn in diesem Schiff, der Stau, der im Walfisch war, und wo hat er ihn hergeschickt? Auf Ninive. Und warum hat er das gemacht? Weil er gewusst hat, dass die Entscheidungen vom Volk, die noch nicht hören will, sie wird auf Ninive bringen und dass dort seine Stimme schon wieder war und mit ihm gehört, also zu ihnen geredet hat. Wenn man das anschaut, ich finde das wirklich, wirklich gewaltig. So, jetzt schauen wir zusammen auf Gott hören. Ganz einfach. Machen wir ein Experiment. David hat gesagt in den Psalmen, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und ich lese jetzt euch nochmal, oder ich tue jetzt nochmal den Vers einfügen, wo wir angefangen haben damit. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um dem Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und nehmt euch jetzt einen Moment Zeit, zum Überlegen, wo das die Stimme von der Anklage euch etwas weggenommen hat. Wir werden nachher, also das Musikteam kommt jetzt dann führen. Die dürft sonst führen kommen. Denn die, wo hey, es hat sonst Zettel und Bleistift, weiß nicht, ob jeder etwas hat. Und das, was ich machen möchte, ist, dass ihr dürft auf Gottes Stimme hören und dann nachher etwas, der Heilige Geist kann euch aufzeigen, was das jetzt gerade zuoberst ist. Nehmt den ersten Gedanken oder die erste Situation oder das erste Erlebnis, das euch in den Sinn kommt, wo die Stimme von der Anklage euch blind gemacht hat für die Wahrheit oder wo sie euch Land weggenommen hat oder wo sie euch gefangen nimmt. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass wir trainieren können, dass die Stimme von Gott, die uns immer wieder aufbaut und sagt, du bist mein geliebter Kind. Ich habe dich gemacht. Du bist sehr gut. Du bist wertvoll. Ich gehe mit dir aus dem Exil, dass die immer wie stärker wird. Nehmt etwas, schreibt etwas auf, wenn ihr etwas habt. Oder überlegt euch etwas, überlegen, das wirklich gerade so aufpoppt. Ich tue noch kurz beten. Und dann tut das Musikteam dann spielen und dann gehen wir dann nachher noch schnell zusammen weiter. Papa, ich danke dir von Herzen, dass du treu bist. Ich danke dir von Herzen, dass dein Plan, den du hast freigesetzt, heute gilt. Ich danke dir, dass wir weiterleben nach Ostern. Ich danke dir, dass du mit jedem von uns da innen, egal ob wir dich kennen oder nicht kennen, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns immer dort abholst, wo wir sind und dass du uns immer ins Königreich hineinführst. Ich danke dir von Herzen und bitte du doch die Stimmen, die uns hier umgeistern, die uns ablenken, die uns verunsichern, dass die einfach still werden und dass wir jetzt einfach dürfen, dich hören. Amen.